Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Magical Mystery Mix, der Untersektion Das Weitere ist dicker als das Voraufgegangene. Heute einmal mehr mit einem Beitrag aus dem eigenen literarischen Anbau des dicken Max, einer kleinen, etwas albernen Reminiszenz an die gute alte Bundesrepublik der 80er Jahre, in der junge Männer noch die fast freie Auswahl hatten, ob sie selbst Panzer fahren wollten oder aber ehemaligen Panzerfahrern den Hintern abwischen. Das Ganze wie immer live, ohne Netz und nachträgliche Schnittmöglichkeit, das heißt mit Lesefehlern, aber auch mit sehr, sehr viel Herzblut. Viel Spaß wünschen der dicke Max am Mikrofon und Magical Mystery Mix Mastermind Kurt Maninuk an den Reglern, die die Welt beschallen. Beim Aufwachen gilt Wehlings erster Gedanke der Richterskala. Nicht der von Pröpper erfundenen Hausmeister-Richterskala, sondern der echten, von der Dagmar Berghoff nach jedem Erdbeben behauptet, sie sei nach oben offen. Wenn in der Tagesschau der Stärkegrad eines Bebens verkündet wird, dann ist auf der Landkarte im Hintergrund nicht Bonn oder Moskau markiert, sondern irgendein auf nervöse tektonische Platten erbauter Ort, dessen konsonantenlastigen Namen Wehling noch nie gehört hat. Der Berghoff kommt er wie selbstverständlich über die rosa Lippen. Ohne aufzusehen, verliest sie die Zahl der Vermissten, Obdachlosen, Decken, Zelte und Spürhunde. Erst beim Spendenaufruf schaut sie kurz in die Kamera und lächelt eine Zahlungsaufforderung. Früher, als die Tagesschau so ziemlich das Letzte war, was Wehling vom Tag mitbekommen durfte, hatte er die Richterskala für eine Tabelle gehalten, nach der Seismologen genannte Preisrichter Erdbeben bewerten, denn die Werte waren ähnlich hoch wie meist Kunstlauf. Seltsam fand Wehling bloß, dass im Winter manchmal drei Meldungen später, kurz vor dem Wetterbericht, von perfekten Leistungen und Höchstnoten der Eiskunstläufer die Rede war, während Erdbeben offenbar nie den strengen Anforderungen der Seismologen genügen konnten. Deshalb, so dachte er, sei die Richterskala nach oben offen. Jetzt dürfte sie es nicht mehr sein. Wehling liegt auf dem Rücken und was ihn da von unten durchschüttelt, müsste selbst den mäkligsten Seismologen demütig die Höchstnote ziehen lassen. Je wacher er wird, desto sicherer ist er sich, dass dieses Beben alle von Menschenhand errichteten Behausungen in Schutt und Asche legen wird. Seine Kopfschmerzen lassen keinen anderen Schluss zu, als dass ihm das ganze Krankenhaus samt Schwestern Wohnheim auf den Schädel gefallen sein muss. Die Erde unter ihm rotiert immer heftiger. Die Sonne verformt sich zu einem Strich, dessen gleißendes Licht ihm durch die geschlossenen Lider blendet. Sollte das gar kein Erdbeben sein, sondern der atomare Erstschlag? Oder Zweitschlag? Hat ein amerikanischer General in Mutlangen versehentlich eine Pershing 2 abgefeuert, als er den Türöffner betätigen wollte, um den Pizzaservice reinzulassen, und damit seinen russischen Kollegen jenseits des eisernen Vorhangs gezwungen, die Hand von der Balalaika zu nehmen und auf den Knopf mit der Aufschrift »Westeuropa kaputt« zu drücken? Wehling will sich auf die Seite drehen, um der Helligkeit zu entgehen. Doch neben ihm hat sich längst die Erde aufgetan. Es zieht ihn hinab, er stürzt in die Tiefe und wundert sich, dass der unvermeidliche Aufprall kommt, bevor er alle Viere von sich gestreckt und wenigstens ein bisschen von den Freuden des freien Falls gekostet hat. Seltsamerweise bebt es unter der Erdoberfläche deutlich schwächer. Wehling ist auf dem Bauch gelandet, spürt in seinen Eingeweiden nur ein sachtes Vibrieren. Mit der flachen Hand tastet er den Untergrund um sich herum ab. Kühl und glatt ist der, besteht aus quadratischen Platten, die durch Fugen voneinander getrennt sind. Jetzt hat Wehling Klarheit. Kein Erdbeben, kein atomarer Erstschlag, viel schlimmer. Es ist die Hölle. Seit den Sommerferien 1977 weiß er, dass es in der Zentrale des Bösen keineswegs unerträglich heiß ist, auch nicht nach Schwefel stinkt. In Wahrheit ist sie hellblau gekachelt und riecht nach Chlor. Und dem Teufel wachsen weder Hörner, noch hat er einen Klumpfuß. Er trägt ein zu enges weißes T-Shirt und zu kurze weiße Shorts. Dazu Badelatschen, die bei jedem seiner gemächlichen Schritte mit einem ohrfeigenartigen Geräusch gegen die Fersen klatschen. Ob seine Augen glühen, lässt sich hinter der verspiegelten Sonnenbrille nicht erkennen. Statt eines mehrzackigen Zepters hat er eine Trillerpfeife bei sich, die er mindestens alle 2 Minuten unter seinen mächtigen Schnurrbart schiebt und hineinpustet, um sie dann zwischen die Schneidezähne zu klemmen und etwas zu brüllen, was zwar nicht verständlich ist, aber so bedrohlich klingt, dass alles um ihn herum sofort in vorbildliches Brustschwimmen verfällt. Wehling hatte damals 3 Schuljahre mehr Recht als schlecht hinter sich gebracht, als seine Mutter ihn dem Teufel auslieferte. »Du willst doch nicht, dass die anderen Jungs dich auslachen, oder?« hatte sie ihn gefragt, weil er noch nicht schwimmen konnte. Sollte er seiner Mutter erklären, dass ausgerechnet die größten Idioten seiner Klasse die Badehosen voller aufgenähter Abzeichen hatten, die sie als verwegene Schwimmer, Springer oder Taucher auswiesen? Dass er lieber mit Conny am Beckenrand saß, die genauso wasserscheu war wie er? Bevor Wehling eine muttertaugliche Ausrede eingefallen war, hatte sie ihn für einen Schwimmkurs im Fössebad angemeldet. Sie kaufte ihm eine neue Badehose, die er sogar selber aussuchen durfte. Eine blau-rot gestreifte mit silbernen Sternchen drauf. »Was für eine Extra-Einladung, Genki!« schnauzte der Bademeister, der den Schwimmkurs leitete. Wehling verharrte auf der Leiter ins Becken, weil ihn jene Angst befiel, die ihn immer heimsuchte, wenn der Wasserspiegel den Bauchnabel erreichte. Noch mehr Stufen hinunter konnte er auf keinen Fall. Dort lauerte das unbeherrschbare Element Wasser. Hinauf aber ging es erst recht nicht, denn am oberen Ende der Leiter stand mit verschränkten Armen der Bademeister und versuchte ihn mit kurzen, rhythmischen Pfiffen ins Wasser zu treiben. Er ließ die Griffe der Leiter los, um sich die Ohren zuzuhalten. Plötzlich war er unter Wasser, strampelte, sank trotzdem wie ein Stein, tief und tiefer, kam dem hellblau gekachelten Grund immer näher. Ein furchtbarer Druck lag auf seinen Ohren, da half kein Zuhalten. Und er schluckte Wasser, immer mehr Wasser, durch Mund und Nase. Da fiel ihm die Lösung ein. Leer trinken musste er das Becken, ganz leer, dann konnte er ja gar nicht ertrinken. Irgendwann später erlangte Wehling für einen Moment das Bewusstsein zurück und sah sich doppelt, im linken und rechten Glas einer Sonnenbrille. Vor seinen Augen baumelte eine Trillerpfeife. Richtig aufwachen ließ ihn jedoch erst kurz darauf ein klatschendes Geräusch. Das rührte nicht von den Latschen des Bademeisters her, sondern von einer Ohrfeige, die seine Mutter diesem verpasste. Ist Wehling 10 Jahre danach wieder in der Hölle gelandet? Nach Chlor riecht es hier immerhin nicht. Und die Schritte, die jetzt näher kommen, klingen nicht backpfeifenartig. Sie quietschen in einer Weise, die Wehling nichtsdestotrotz bekannt vorkommt. Sollte der Teufel das Schuhwerk gewechselt haben? Das Quietschen kommt sehr nahe und bricht dann ab. Wehling streckt den Arm noch etwas weiter aus und bekommt etwas Unförmiges zu fassen. Eine ledrige Oberfläche. Vorsichtig öffnet er die Augen. Und schaut auf braune Lederschuhe mit Gummisohlen, schwarze Schnürsenkel, hellblaue Socken, graue Hosenbeine mit einer Bügelfalte zum Brotschneiden, alles in doppelter Ausführung. Das ist nicht der Leibhaftige, bloß jemand, der gern mal lieber Gott spielt. Hausmeister Richter. »Moin, Drückeberger!« Wehling wird grau vor Augen. Richter hat die Hände in die Hüften gestemmt, den Oberkörper nach vorn gebeugt, sodass die unteren Enden seines Kittels über Wehlings Kopf pendeln. »Guten Morgen, Herr Richter«, erwidert Wehling und lässt den Schuh des Hausmeisters los. Das Hinsetzen klappt besser als erwartet. Er lehnt sich mit dem Rücken an die Industriewaschmaschine und lässt sich vom sanften Rumpeln des ausklingenden Schleudergangs die Schultern massieren. Der Hausmeister hat sich ebenfalls aufgerichtet und atmet tief ein. »Das ist hier die Wäscherei eines städtischen Krankenhauses«, keift er, »und kein öffentlicher Schlafsaal für Faulpelze.« Richter hat zweifellos recht. Niemand weiß das besser als Wehling selbst, der in den letzten 16 Monaten hier unten abertausende Handtücher, Laken und Bettbezüge gewaschen und getrocknet hat. Aufgewacht ist er in der Waschküche allerdings noch nie. Wie ist er hierher gekommen? Und woher rühren diese Kopfschmerzen, wenn sie keine Nebenwirkungen des Weltuntergangs sind? Bevor Wehling sich rekonstruktive Gedanken über den Verlauf der letzten Nacht machen kann, muss er erstmal Verhandlungen mit dem Hausmeister führen. Deshalb sagt er kleinlaut: »Natürlich nicht, Herr Richter.« Mit zusammengekniffenen Augen versucht er, im Gesicht seines Obendrübers den Wert auf der Hausmeister-Richter-Skala zu bestimmen. Je kräftiger es rosa und rot leuchtet, desto höher sind erfahrungsgemäß die Forderungen, die er stellt. In den ersten Wochen nach Dienstantritt hat Wehling gegrübelt, woran ihn die Physiognomie des Hausmeisters erinnert. Des Rätsels Lösung fand er unerwartet an der Wursttheke des Supermarktes an der Limmerstraße, als eine freundliche Verkäuferin einem unfreundlichen kleinen Jungen eine besondere Wurstscheibe über den Tresen hinwegschenkte. Da erkannte Wehling, dass Richter jener Sorte Aufschnitt ähnelt, bei der Fleischreste zu menschlichen Gesichtern zusammengepresst werden. Einen frappierenden Unterschied stellte er allerdings doch fest. Schauten die Wurstgesichter fröhlich drein, damit aus quengelnden Belgern liebenswerte Kinder werden, so würde eine Scheibe Wurst mit Hausmeister Richters herabhängenden Mundwinkeln darauf jedes Kind sofort in einen überzeugten Vegetarier verwandeln. »Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder übernachtet, wo er lustig ist?« schnaubt Richter. Wehling schwant Arges. Wangen, Nase und Stirn des Hausmeisters erstrahlen blutwurstrot, Kinn und Schläfen zornesrosa. Einen solchen Ausschlag auf der klinikeigenen Richterskala hatte es zuletzt gegeben, als Pröpper vor laufender Überwachungskamera den VW-Bulli seines Onkels Siggi in den Maiglöckchen am Haupteingang des Krankenhauses parkte. »Es wird auf keinen Fall wieder vorkommen«, versichert Wehling. Das ist eine versteckte Drohung, denn wenn Pröpper und er sich in Zukunft tatsächlich an die Hausordnung hielten, säße der Hausmeister in Kürze auf dem Trockenen. Richter versteht das. Seine nächsten Atemzüge dienen erkennbar der Beruhigung, nicht der Gewinnung von Stimmvolumen. »5 mit Schokolade«, sagt er schließlich, klopft dann mit der flachen Hand auf die Brusttasche seines Kittels, in der sich eine kleine Flasche abzeichnet, und fügt hinzu: »Und 8 ohne.« Wehling schluckt. Die Vorräte sind knapp, Zukäufe im Moment eigentlich nicht drin. Sonja Pröppers neue immer noch nicht ganz Eroberung scheint so kostspielig zu sein, dass sein Freund noch knapper bei Kasse ist als sonst. Letzte Woche hat er Wehling schon wieder angepumpt, sodass auch dessen Budget keine Sonderausgaben mehr zulässt. »Die 5 mit Schokolade können wir Ihnen gern liefern, Herr Richter«, erwidert Wehling. Seine Kopfschmerzen machen es ihm leicht, zerknirscht zu klingen. »Aber 8 ohne haben wir im Moment nicht auf Lager. Ich kann Ihnen höchstens 6 anbieten.« »Was für eine Sorte?« Wehling hebt beschwörend beide Hände. »Gemischt, aber auf jeden Fall kein Eierlikör, Herr Richter.« »Weiß gar nicht, warum ich so großzügig mit euch Ungedienten bin, aber meinetwegen«, brummt Richter. »Sagt dem Langhaarigen, ich hol die Sachen heute Mittag ab.« »Klar, Herr Richter, werd's ihm ausrichten.« Der Hausmeister dreht sich grußlos um und geht mit quietschenden Schritten Richtung Treppenhaus. Im Stahltürrahmen dreht er sich noch einmal um. »Wenn da doch Weiberfusel dabei sein sollte, ist eure nächste Orgie um 10 Uhr zu Ende. Haben wir uns verstanden?« »Haben wir, Herr Richter, vollkommen«, sagt Wehling mit geflissentlichem Nachdruck, um Richter endgültig loszuwerden. Inzwischen ist es fast ein Jahr her, dass Wehling jene Idee hatte, die den Kleinkrieg zwischen dem Hausmeister und den Bewohnern der oberen Stockwerke des Schwesternwohnheims in eine Art Geschäftsbezirk umwandelte. Vorher hatte Richter jedes Gelage, das Schwesternschülerinnen und Ersatzdienstleistende feiern wollten, zu unterbinden versucht. Zunächst rauscht er unter Berufung auf die Hausordnung mit Schimpftiraden und rasselndem Schlüsselbund in die Partyküche. Halt das nicht, dann drehte er Sicherungen heraus, um anschließend das Weiterfeiern bei Kerzenlicht mit dem triumphierenden Hinweis zu untersagen, offenes Feuer sei verboten, polizeilich sogar. Ein einziges Mal war es ihm damals gelungen, Richter zu besänftigen. Mitten in einen Tobsuchtsvortrag über die strikte Einhaltung der Nachtruhe hinein hatte Honigheike ihm eine Weinbrandbohne angeboten. Dem Hausmeister waren daraufhin von einem Moment zum nächsten alle Paragraphen der Hausordnung entfallen. Er griff sich einfach die ganze Schachtel und quietschte eilig auf und davon. Nachdem an diesem Abend zur Überraschung aller das Licht nicht ausging und Richter kein zweites Mal auftauchte, organisierte sich Wehling am folgenden Tag von Pröpper eine Schachtel hochprozentiger Pralinen, die dieser von einem Patienten einkassiert hatte. Er suchte damit den Hausmeister auf, ließ das zu erwartende Wettern und Wüten über sich ergehen und abebben, und wie sich zeigte, hatte er zu Recht vermutet, dass sich mit Richter ins Geschäft kommen lassen würde. Seit dieser Zeit ignoriert der Hausmeister Überschreitungen der Hausordnung gegen hochprozentige Gaben, vorzugsweise solche, bei denen der Weingeist in den Kakao gefahren ist. Nach Verstößen gegen Richters Gebote ist Wehling im Moment allerdings überhaupt nicht zumute. Nach wie vor werkelt irgendein bösartiger Kompagnon des Weingeistes in seinem Kopf herum. Auf unangenehme Weise bestätigt sich jetzt seine These, das sicherste Mittel gegen Kopfschmerzen sei, Tabletten bei sich zu haben. Deshalb hat Wehling normalerweise immer Schmerzmittel dabei, aber die letzte Nacht war eben alles andere als normal verlaufen. Dementsprechend sind seine Taschen bis auf ein paar Groschen leer. Der Abend gestern hatte vielversprechend begonnen, denn Honigheike klopft an seine Zimmertür. Allein das sprengte den Rahmen des Gewöhnlichen. Damit nicht genug, hielt sie keineswegs die übliche Tasse mit vor lauter Honig beinahe zähflüssigem Tee in einer Hand, sondern in beiden Händen jeweils eine Flasche mit verdächtig durchsichtigem Inhalt. Eine angetrunken, die andere nicht. »Girls just wanna have fun«, stand auf ihrem grellgelben Oberteil, aber Honigheike war offenkundig weit davon entfernt, irgendeine Form von Spaß zu haben. Den versprach sie sich zu Wehlings Leidwesen auch nicht von ihm. »Ob er sie in den Arm nehmen könne«, hörte er aus ihrem Schluchzen heraus, und dann weinte sie dicke, nasse Tränen auf sein Fischerhemd. Wenn sie sich umgesehen hätte, dann wären ihr ihre eigenen Postkarten aufgefallen, die säuberlich angeordnet an der Wand hingen. Honigheike hat Wehling aus Cuxhaven, Las Palmas und vom Timmendorfer Strand ihre Urlaubserlebnisse geschrieben. Nett und so ausführlich, dass nur die Briefmarken unbeschriftet geblieben waren. Wehling hat sie sich wieder und wieder durchgelesen, aber zwischen den Zeilen über Hotel, Strand und Meer kein persönliches Wort für sich entdecken können. Lange hat er sich gewünscht, Honigheike einmal über den Rücken streicheln zu können, egal unter wie viel Stoffschichten der auch verborgen sein mochte. Gestern Abend war es bloß eine, aber Wehling wäre sich schäbig vorgekommen, hätte er sich auf seinen Genuss konzentriert, während ein Häufchen Elend seine Schulter klamm heulte. Regelmäßige Schlucke aus der Flasche beruhigten Honigheike allmählich. Möglicherweise trugen auch seine Streichleinheiten dazu bei, so hoffte Wehling. Als sie zu reden begann, tat ihr das offensichtlich richtig gut. Ihm hingegen ging es fortan sehr schlecht. »Pröpper sei doch ein Riesenarschloch«, plärrte sie. »Der würde einfach in ihr Bett gekrochen kommen, wie es ihm passe. Jedes Mal nehme sie sich vor, ihn rauszuschmeißen, aber dann wäre er so charmant und so weiter. Wehling wisse schon, dass sie es nicht fertig brächte. Sie habe ihn richtig lieb, aber für ihn sei sie nur eine von vielen, das wisse sie. Vorhin am Fahrstuhl habe er sie einfach abblitzen lassen, als ob nie was zwischen ihnen gewesen wäre.« Im Grunde war das für Wehling alles nicht neu, was Honigheike ihm davor heulte, und doch weckte es in ihm das Bedürfnis nach einem tiefen Blick in ihre Flaschen. Er ist weder ein besonderer Liebhaber noch Kenner des Hochprozentigen, deswegen freundete er sich zunächst vorsichtig mit dem Rumpfverschnitt an. Doch als Honigheilk ihm dann sagte, wie schön es sei, einen Freund wie ihn zu haben, einen guten Kumpel, der aufmerksam zuhöre und Verständnis habe, da trieb er mit großen Schlucken vorsätzlich und mit Erfolg die eigene Betäubung voran. Irgendwann war Honigheilke verschwunden, ihre Flaschen aber hatte sie nicht mitgenommen. Schwaden dunkler Erinnerung suggerieren Wehling, er habe sich später, viel später, mit dem Rest Rum in Richtung Waschküche aufgemacht. über die Ankunft und das weitere nächtliche Treiben an seinem Arbeitsplatz verweigert ihm das Gedächtnis jegliche Auskunft. Klar ist jedoch, dass sein Pflichtbewusstsein auch im Vollrausch nicht nachlässt. Neben jener Waschmaschine, die ihm als Nachtlager diente, muss er auch deren vier Kolleginnen mit dreckigen Handtüchern bestückt und in Gang gesetzt haben, denn die schleudern jetzt ebenfalls munter vor sich hin. Wehling steht mühsam auf und vermeidet dabei, den Kopf allzu ruckartig zu bewegen. Er schaut sich um. Von der zweiten Flasche keine Spur. Zu dumm, denn ein Rest darin könnte ungefüllt in Flaschen und Kittel, in Fläschchen von Kitteltaschenformat einen Grundstock für den Tribut bilden, den er mit Hausmeister Richter ausgehandelt hat. Nun muss er hoffen, dass Pröpper in den letzten Tagen fleißig verbotene Substanzen bei seinen Patienten beschlagnahmt hat. Und er muss zusehen, dass er auf seiner Wäscherunde auf Station 2 anlangt, bevor der Hausmeister dort auftaucht. Denn der Geschäftsfrieden hängt jedes Mal an einem seidenen Faden, wenn Richter und Pröpper ohne Wehling als lebende diplomatische Pufferzone aufeinandertreffen. Er hat zwar noch einen Trumpf in der Hinterhand, um den Hausmeister ruhig zu stellen, aber sein Harmoniebedürfnis gibt ihm ein, den nur im äußersten Notfall zu ziehen. Der Sägemeister grinst von einer Kniescheibe zur anderen unter der hochgeschobenen lila Jogginghose. »Sie wickeln ja ganz prima, Herr Doktor«, stellt er anerkennend fest. »Aber lassen Sie mal die Schwester ran, die muss das doch auch lernen.« Verflogen ist sein Ärger darüber, dass Pröpper die Weinbrandbohnen unter seinem Kopfkissen entdeckt und konfisziert, vergeben und vergessen, dass er das Radio beim Hereinkommen auf Zimmerlautstärke heruntergeregelt hat. Mit dem Brillenbügel zeigt Herr Sägemeister auf die Verursacherin seiner guten Laune. Sie steckt in einem weißen Kittel, hat einen blonden Pferdeschwanz, ein Klemmbrett unter dem Arm und soeben mit einem neuen Patienten im Gefolge das Krankenzimmer betreten. Pröpper ignoriert die Aufforderung seines Patienten und nimmt sich kommentarlos dessen linkes Bein vor. Er setzt die linke Binde vorschriftsgemäß am Innenknöchel an, winkelt einmal um das Fußgelenk, dann um die Ferse, zum Fußrücken, um die Achillesferse. Die restliche Tour von den zehn Grundgelenken bis unter die grinsende Kniescheibe kann er ohne Hinsehen abrollen lassen. Herr Sägemeister dreht das Radio lauter. Pröpper versucht, sich auf das Ignorieren seiner Kopfschmerzen zu konzentrieren, aber sein Patient schmettert ihm einen Strich durch die Rechnung. Das Verbinden des rechten Beins hat er mit ausgiebigen Klagelauten quittiert. Jetzt übertönt er mit ausgelassener Inbrunst mühelos die quäkige Stimme der Schlagersängerin. Die Bahnen schienbeinaufwärts wickelt Pröpper um einiges straffer, zieht den Verband mehrmals kräftig nach, erreicht aber bloß, dass sein Patient statt eines Vierteltones zu tief, vorübergehend einen Halbton zu hoch, singend verkündet, die Liebe sei ein seltsames Spiel. An das Aussehen und den Geruch offener Beine hat Pröpper sich schnell gewöhnt. Mit dem behäbigen Schunkelsingsang, der aus den Radios der Patienten und bisweilen auch deren Mündern quillt, kann und will er sich nicht abfinden. In den letzten 15 Monaten hat er gelernt, eine kräftig rot leuchtende Wunde als gut heilende einzuordnen und von einer gelblich belegten, bakteriell verseuchten zu unterscheiden. Um unzählige solche Ulcera cruris hat er sich gekümmert, die Wunden mit Kochsalzlösungen gereinigt, allerlei heilungsfördernde Pasten und Pflaster darauf gestrichen und geklebt und schließlich mit einem durchblutungsfördernden Kompressionsverband umwickelt. Pröpper ist der Liebling aller Ulcus Curis Leidenden auf Station 2, denn er wickelt nicht so stramm, dass es schmerzt, aber fest genug, dass sich der Verband nicht nach einer halben Stunde auf dem Weg in die Krankenhauscafeteria von selbst wieder vom Patientenbein schält. Die Nachrichten beenden Herrn Sägemeisters Gesang. Erich Honeckers Besuch in Bonn findet er nicht zum Mitsingen. Stattdessen wendet er sich erneut Richtung Nachbarbett, wo die Pferdeschwanzträgerin inzwischen versucht, aus den Kriegsanekdoten des neuen Patienten dessen Krankheitsgeschichte zu filtern. »Schwester, jetzt gucken Sie doch mal, wie der Doktor das macht«, fleht er lauthals. »Wir haben auch beide nichts dagegen, wenn Sie mal anfassen, oder, Herr Doktor?« Der Neuankömmling demonstriert gerade mit ausgestreckten Armen die Größe des Gesteinsbrockens, den er anno 46 beim Iwan habe schleppen müssen, als ihm Herr Sägemeister in den Rücken posaunt. Vor Schreck lässt er den imaginären Riesenstein fallen, greift mit einer Hand zum Henkel seiner Reisentasche, mit der anderen hält er den Korthut auf dem Kopf fest. Die Pferdeschwanzträgerin hält ihren Blick auf den Anamnesebogen gesenkt. Unterdessen überlegt Pröpper kurz, ob er seinen Patienten die zweite Verbandsrolle für das linke Bein nicht lieber ins Maul stopfen sollte. Aber er hat eine bessere Idee. Er streckt der Pferdeschwanzträgerin die letzte Binde hin. »Wollen Sie es mal versuchen, Schwester?« fragt er betont freundlich, wenn noch ein bisschen zu laut für die eigenen Kopfschmerzen. Tatsächlich schaut die Angesprochene kurz auf und bedenkt ihn mit einem süß-sauren Lächeln, dessen Säureanteil bei 90% liegt. Pröpper schaut so treuherzig zurück, wie es ihm nur möglich ist, beißt sich dabei von innen auf die Lippen. Die Pferdeschwanzträgerin gehörte die Kategorie der Florians und Franziskas, die ein paar Semester Knochenbau und Blutbild studiert haben und sich herausnehmen, ihn wie Luft, wie einen dienstbaren Niemand zu behandeln. Des Öfteren ist Pröpper in den letzten Monaten kurz davor gewesen, einen dieser Florians mit einem Krankenhausbett über den Haufen zu fahren, bloß um überhaupt einmal eine Existenzanerkennung zu bekommen. Bis jetzt hat er sich jedes Mal zurückgehalten, aber nur aus Rücksicht auf die Patienten, die er gerade zum Röntgen oder in die Phlebologie chauffierte. Dass er, wie der übervorsichtige Wehling meint, seine Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer riskiere, wenn ihm so ein hoffärtiger Jungmediziner vorsätzlich unter die Räder gerate, war Pröpper wenige Monate vor Ende seines Ersatzdienstes scheißegal. Würde er halt noch ein paar Wochen in der Lüneburger Heide Panzer putzen. Noch stärker als die Gleichgültigkeit der Florians reizt Pröpper die Arroganz der Franziskas. Mehr als ihm eigentlich lieb ist, hat er in den letzten Monaten den Ehrgeiz entwickelt, Vertreterinnen dieser unterkühlten Spezies aufzutauen. Ab und zu gelingt es ihm, und erfreulicherweise ist es den Franziskas in der Regel derart peinlich, bei einem Zivildienstleistenden dahingeschmolzen zu sein, dass Pröpper keine romantischen Nachwehen zu fürchten braucht. Ein einziges Mal hat ihm eine Franziska namens Charlotte ernsthaft Avancen gemacht. Doch nachdem sie sich zum dritten Mal innerhalb einer halben Flasche Rotwein darüber gewundert hatte, dass jemand mit so schönen Händen nicht Klavierspielen gelernt habe und ihm nahelegte, nach dem Ersatzdienst doch etwas handwerklich Kreatives zu machen, vielleicht mit Holz, da waren Pröpper alle Pläne kreativer Handarbeit vergangen, die er für jenen lauen Abend im Grünen gehegt hatte. Bei ihm zu Hause sei neben der Blockflöte und der Mundharmonika seiner beiden Schwestern leider kein Platz für ein Klavier gewesen. Nicht mal hochkant hätte eins hineingepasst, erklärte er ihr. Als sie sich eine halbe Stunde später mit angedeuteten Winkbewegungen aus den Handgelenken verabschiedeten, nickte die Franziska Charlotte immer noch verständnisvoll. Die Franziska vom Nachbarbett hat erwartungsgemäß überhaupt kein Verständnis. Während ihr der Neuzugang berichtet, seine Durchblutungsstörungen hätten begonnen, als Willy Brandt Kanzler wurde, wirft Pröpper die verschmähte Verbandsrolle mit der linken Hand in die Luft, fängt sie mit der rechten auf, um sie dann am Fuß seines Patienten anzusetzen. Herr Sägemeister rechnet offenbar nicht mehr damit, die Aufmerksamkeit der Franziska zu erlangen. Obwohl sein Repertoire an Anzüglichkeiten ganz sicher noch nicht erschöpft ist, konzentriert er sich jetzt ausschließlich aufs Starren Richtung Nachbarbett. Er kaut auf dem Bügel seiner Brille herum und vergisst dabei vollkommen, dem Radiosänger zuzustimmen, dass rote Lippen zum Küssen da seien. Gestern Vormittag hat er noch lautstark verkündet, man solle das bei Tag und Nacht tun, wenn man schone Fräuleins im letzten Autobus träfe. Herrn Sägemeisters Augenschmaus ist neu in der Klinik. Gestern Abend vor dem Fahrstuhl des Schwesternwohnheims ist Pröpper ihr das erste Mal begegnet. Immerhin hat sie sich ein kurzes, beinahe vokalloses Hallo abgerungen, allerdings wohl eher aus Notwehr gegen die lärmend leutselige Begrüßung durch Heike 3. Nachdem sie sich ein Stockwerk lang angehört hatte, wie Heike 3 Pröpper zum gemeinsamen Pizzabacken im fünften Stock, dem Trakt der Schwesternschülerinnen, zu überreden versuchte, war sie grußlos ausgestiegen und im Franziska- und Floriansflur verschwunden. Nachdem sie die Etagen 2 bis 4, die von Sabines, Susannes, Claudias und ein paar geschiedenen Waldtrauts und Hildegards bewohnt werden, ohne Halt passiert hatten, blockierte Heike 3 die Fahrstuhltür im fünften Stock 10 Minuten lang. Mehrmals rutschte ihr dabei einer der neongelben Träger von der Schulter, doch Pröpper widerstand mühelos allen Pizzaversprechungen. Da konnte der Aufdruck auf ihrem Oberteil noch so schrill verkünden, dass sie und all ihre Geschlechtsgenossinnen doch bloß Spaß haben wollten. Auf ihn wartete an diesem Abend ein viel größeres Vergnügen. Er fuhr allein hinauf in die 6. Etage, dorthin, wo laut Hausmeister Richter die Drückeberger hausen. Pröpper befestigt die 2. Binde oberhalb des linken Knies. Wie der ganze Herr Sägemeister, so hat auch das Knie das Grinsen aufgegeben und sich in Falten gelegt, als strenge es sich genauso an, durch den blickdichten Kittel der Franziska deren Kurven zu erspähen. Es muss sich nur weit mehr anstrengen, so machen die tiefen Furchen glauben, weil ihm keine Brille zu Gebote steht, nicht mal eine Nase, auf der eine sitzen könnte. Pröpper mag das nicht mit ansehen, zieht die Beine der lila Jogginghose kurzerhand über die Knie und meint, ein enttäuschtes Raunen durch die Ballonseide zu hören. Oder sind das seine Kopfschmerzen? Er beeilt sich, die Verbandsutensilien auf dem mitgebrachten Wägelchen zu verstauen. Zuletzt nimmt er vom Beistelltisch seines Patienten die leicht eingedrückte Schachtel Weinbrandbohnen. Darunter kommt eine barbusige Blondine zum Vorschein. Sie lächelt vom Titelbild einer Illustrierten und hört nicht auf, sich die Lippen zu lecken, obwohl das Naschwerk gar nicht mehr in Reichweite ihrer Zunge ist. Vielleicht ahnt sie, dass Herrn Sägemeisters viel Enkelei zügig für Nachschub sorgen wird. »Bis morgen, Herr Sägemeister«, sagt Pröpper zu seinem Patienten und dann, sehr aufgeräumt im Vorüberschieben, »Wiedersehen, Schwester!« Er buxiert sein Wägelchen über den Stationsflur Richtung Abstellraum. Wo könnte er Kopfschmerztabletten herbekommen? Schwester Rosalie, die gestrenge und schamresistente Stationsschwester, rückt sicher keine raus. Pröpper muss sich gedulden, bis Wehling auf seiner Wäscherunde auf Station 2 vorbeikommt. Der hat zwar nie Kopfschmerzen, aber immer Tabletten dabei. Im Abstellraum wird Pröpper von einem Gähnanfall heimgesucht, sobald er die Tür hinter sich schließt. Letzte Nacht hat er einfach zu viel geschlafen. Um 12:30 war er im Bett. Kein Wunder, dass die fehlende Nachtaktivität ihm die Energie für den Tag raubt. Auch seine Kopfschmerzen sind nur so zu erklären. Immerhin kann er ja in Ruhe gähnen. Gestern Abend im Kino ist er dafür kollektiv angezischt worden. Der schwülzige Schwarz-Weiß-Streifen, den Sonja unbedingt anschauen wollte, hatte Preppers Geduld auf eine harte Probe gestellt. Sie starrte über 2 Stunden lang wie gebannt auf die Leinwand, wo ein zergrübelter Engel endlos mit sich und seiner Unsterblichkeit rang und wehrte dabei jeden seiner Versuche ab, sich über den Wildlederjackenärmel ihrer Hand zu nähern. Als Pröpper sich das erste Mal entnervt durch die Sitzreihe gezwängt hatte, konnte er im dämmerigen Widerschein der Schwarz-Weiß-Bilder erkennen, dass alle Sitznachbarn genauso da saßen wie Sonja neben ihm. Den Ellenbogen auf die Sessellehne gestützt, das Kinn zwischen Daumen und Mittelfinger eingeklemmt, den Zeigefinger als seitliche Stütze des gedankenschweren Kopfes an die Wange gelegt. Umso überraschter war er, als er auf dem Weg zum 2. Bier, als sich der Engel gerade in eine lebensmüde Tänzerin verguckt hatte, einen Tritt in die Wade erhielt. Weil er nicht ausmachen konnte, welcher der Grübler ihn traktiert hatte, trat er auf dem Rückweg mit vollem Körpergewicht auf alle Füße, die er erwischen konnte, und sorgte damit für die lebhaftesten Momente des ganzen Kinoabends. Nachdem der zergrübelte Engel schließlich im Schatten der Mauer am Potsdamer Platz einem Aussteiger seiner Zunft über den Weg lief und dessen Beispiel folgend die Unsterblichkeit an den Nagel hängte, war der Film endlich aus und Pröpper bekam Sonjas Hand schließlich doch noch zu fassen. Sie saßen im Palando an unbehandelten Holztischen. Sonja hatte für sie beide nicaraguanischen Rotwein bestellt. Pröpper ist kein Ass in revolutionärer Wirtschaftsgeografie, aber selbst nachdem die Sandinisten Somoza und seine Spießgesellen vertrieben haben, kommen aus Nicaragua bloß Kaffee, Rum und Zigarren, soweit er weiß. Bei anderer Gelegenheit hätte es ihm großen Spaß gemacht, sich die Flasche samt Etikett zeigen zu lassen, aber gestern Abend wollte er auf keinen Fall Sonjas Gefrierfachblick riskieren, der höchstwahrscheinlich verbunden gewesen wäre mit dem Vorwurf, er sei der konterrevolutionären Propaganda der faschistoiden Reagan-Administration aufgesessen. Dabei geht Sonja zuliebe seit ein paar Wochen ein unverantwortlich großer Teil seines Solls dafür drauf, dass seine morgendlichen Koffeinorgien mittelamerikanischen Kaffeeanbauern zugutekommen. So hielt Pröpper einfach die Klappe, nickte ein bisschen und mühte sich, möglichst beiläufig doch noch unter ihren überlangen Jackenärmel zu gelangen, während Sonja von der poetischen Kraft des Films schwärmte, deine Liebeserklärung an das Leben sei, ein Plädoyer für die Schönheit des Augenblicks. Handrücken kraulen. Für Proppers Verhältnisse eigentlich ein dürftiges Vergnügen. Aber Sonjas Hand zu berühren, erschien ihm aufregender, als es alle bisherigen Begegnungen mit weitaus intimeren Teilen weiblicher Anatomie gewesen waren. Trotzdem hätte er nichts dagegen gehabt, wenn Sonja ihm weitergehende Ausflüge unter ihre Wildlederjacke erlaubt hätte. Immerhin hatten sie sich kurz vor Mitternacht mit einem Kuss verabschiedet, der diesen Namen tatsächlich verdiente, einem richtigen Kuss, bei dem die Zungenspitzen zaghaft miteinander spielten und Pröpper Sonjas warme Atemluft spüren konnte. Hinterher fühlte er sich reif für die Intensivstation. Sein Herz klopfte so stark, es würde jede EKG-Aufzeichnungsmaschine in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandelt haben, dessen war er sich sicher. An eine Straßenlaterne gelehnt, hatte er noch ein ganzes Weilchen hinauf zur Wohnung von Sonjas Eltern geschaut. In 2 Zimmern brannte noch Licht, und als es in einem der beiden nach kurzer Zeit erlosch, malte er sich aus, wie Sonja unter einem Che Guevara-Poster einschlummerte, und hoffte inständig, dass sie nicht bloß von amtsmüden Engeln und lateinamerikanischen Umstürzen träumte, sondern auch ein bisschen von dem netten, gelegentlich großmäuligen Zivi aus der Dermatologie. Auf dem Heimweg durch die Oststadt kam ihm der Gedanke, dass er möglicherweise das Arbeitszimmer von Sonjas Vater angeschmachtet hatte, in dem der Herr Regierungsrat noch spät einen Verwaltungsakt bebrütete, aber das war ihm letztlich herzlich egal. Um ein Haar hätte er Sonja gleich bei ihrer ersten Begegnung verschreckt. Am 1. des vorigen Monats hatte sie sich in der Kantine an den Stammtisch der Zivis und Schwesternschülerinnen gesetzt. Nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Schlepptau der Leiterin des Sozialdienstes, die glaubt, mit Mitte 30 noch an diesen Tisch zu gehören und mit ihrem Toleranzgeschwafelpröpper regelmäßig die Mittagspause vergällt. Sonja hatte knapp in die Tischrunde gegrüßt und mit ihrem vegetarischen Ausweichmenü zwischen Wehling und Heike 3 Platz genommen. Klein und blass war sie, hatte lange blonde Haare und eine Stupsnase. Alles so, wie Pröpper es überhaupt nicht mochte. Sie absolviere im Krankenhaus ein freiwilliges soziales Jahr, erklärte sie der notorischen neugierigen Heike 3. Ich mache hier 2 unfreiwillige soziale Jahre, hatte Pröpper über ein Dutzend Tabletts hinweg getönt. Wehling lachte, verschluckte sich an einem Fischstäbchen und bekam von Heike 3 und Sabine 4 kräftig den Rücken verdroschen. Sonja aber bedachte Pröpper mit einem spöttischen und herausfordernden Blick, dass ihm die Gabel im Kartoffelsalat stecken blieb und er sich ohne Umschweife in sie verliebte. In den folgenden Wochen waren sie sich langsam näher gekommen. Sehr langsam sogar, denn erst seit ein paar Tagen verhakten sie ihre kleinen Finger ineinander, wenn sie Seite an Seite gingen. Dieser Kuss gestern, das war ein richtiger Quantensprung. Ein vertrautes Kollisionskrachen verrät Pröpper die Ankunft der ersehnten Kopfschmerztabletten. Um nicht von der zufallenden Stationstür erwischt zu werden, bugsiert Wehling seinen Rollwagen voll Wäsche Tag für Tag mit solchem Schwung auf den Stationsflur, dass er trotz anschließender scharfer Bremsung irgendwo anstößt, an Besucherstühlen, einem frisch gemachten Bett oder dem Teewagen. Was immer an Gegenständen auf dem Flur zu stehen durchaus ein Recht hat, es ist vor Wehlings Wäschewagen nicht sicher. Als Pröpper die Tür öffnet, richtet sein bester Freund gerade einen Infusionsständer auf, an dem glücklicherweise kein Patient hängt. Heike 3 hilft ihm dabei, indem sie die Kochsalzlösung wieder an ihren Haken befestigt. Der scheue Wehling und die redselige Schwesternschülerin haben eigentlich wenig gemeinsam. Umso mehr fällt es auf, dass die beide heute ähnlich blass sind und eine beträchtliche Anzahl von Augenringen aufweisen. Sollte sein Durchbruch bei Sonja letzte Nacht nicht die einzige bahnbrechende Annäherung im Dunstkreis des Krankenhauses gewesen sein? Schön wäre es. Pröpper versucht schon länger, die aufdringliche Heike 3 Richtung Wehling umzuleiten. Dem wäre damit bestens gedient und er selbst könnte sich in Ruhe auf Sonja konzentrieren. Mochte Heike 3 ihn strafen wollen, indem sie ihn nur eines halben beleidigten Blickes würdigte, Pröpper war heilfroh über diese Sanktion. Gemeinsam mit Wehling manövriert er den Bettwäschetransporter in den Abstellraum. »Richter wird gleich hier sein«, sagt Wehling, kaum dass die Tür ins Schloss gefallen ist. »Er will 5 mit Schokolade und 6 ohne.« Pröpper verkneift sich die Frage, warum der Hausmeister derart hohe Forderungen stellt. Der brave Wehling übertritt die Hausordnungen niemals allein. Da er selbst, Pröpper, sich ausnahmsweise keines Regelverstoßes bewusst ist, hat Richter Wehling und Heike 3 vielleicht tatsächlich in einer eindeutig mehrdeutigen Situation erwischt. »Könnte knapp werden«, antwortet er, ohne nachzufragen. Im obersten Regal steht neben den Minikompressen eine fast leere Großfamilienpackung Windeln. Unter 2 extra saugstarken Exemplaren ist das Lager der konfiszierten Alkoholiker versteckt. Als Pröpper von der Trittleiter steigt, um es zu inspizieren, wird die Tür wuchtig aufgeklinkt und Hausmeister Richter steht in der Abstellkammer. Wehling beeilt sich, die Tür hinter ihm möglichst leise zu schließen. »So, ihr Vaterlandsverräter, jetzt rückt das Zeug mal raus!« Richter ist hörbar schlechter Laune. Irgendwer muss irgendwo in seinem Herrschaftsbereich eine Grünfläche betreten haben. Pröpper verspürt in letzter Zeit immer weniger Lust, sich mit dem cholerischen Hausmeister zu arrangieren. Er tut es eigentlich nur noch, weil sein Freund Wehling so ein Harmoniefanatiker ist. »Immer mit der Ruhe, Herr Obersturmanführer. So schnell exekutieren die Preußen nicht«, sagt er trotzdem. »Nur werd mal nicht frech, Bürschchen!« »Keine Sorge, Herr Richter, wir werden uns schon einig«, sagt Wehling, der wandelnde Vermittlungsausschuss. Mit wenigen Handgriffen fördert er den Inhalt der Windelbox zutage. 2 Schachteln Kirschwasser in Nougathülle sind dabei, 2 weitere mit rumhaltigen Zartbitterpralinen. Zusammen mit den frisch beschlagnahmten Weinbrandbohnen wäre damit die Schokoladenseite der Abmachung erfüllt. Bliebe der reine Alkohol, und da droht Ungemach, das erkennt Wehling sofort. Zwei flache Fläschchen Cognac dürften nach Richters Geschmack sein, die vier kleinen mit eindeutig gelbem Likör drin sind es mit Sicherheit nicht. »Wollt ihr mich verkackeiern? Kein Frauengesöff, habe ich gesagt.« Dem Hausmeister schießt das Blut ins Gesicht, dass es beinahe vorweihnachtlich leuchtet. »Ich knips euch um 9:30 das Licht aus und ich melde eure ganzen Schweinereien der Verwaltung und der Pflegedienstleitung.« Pröpper grinst. »Und vergessen Sie nicht das Führerhauptquartier.« »Du kommunistischer Rotzlöffel«, kreischt Richter. »Früher hätte man sowas für euch gleich an die Ostfront geschickt.« Im Gesicht des Hausmeisters tauchen zum ersten Mal überhaupt lila Töne auf. Sie erinnern Pröpper an die Jogginghose von Herrn Sägemeister. »Darf ich Sie etwas fragen, Herr Richter?« mischt sich Wehling auf einmal ruhig und freundlich ein. Pröpper kennt diesen Tonfall. Wehling schlägt ihn immer dann ein, wenn er irgendeine Überraschung in Petto hat. »Was?« fragt Richter und seine Stimme überschlägt sich in dieser einen Silbe zweimal. »Haben Sie nicht letztes Jahr in aller Stille Ihren 50. Geburtstag gefeiert?« »Ja, und?« Wehling ist die Ruhe selbst. Er fragt weiter, »Sie sind also 1936 geboren.« Richter nickt. Hinter der violetten Stirn des Hausmeisters arbeitet es erkennbar. »Prima Jahr, Jesse Owens gewinnt in Berlin 4 Goldmedaillen und der Führer beißt sie in den Arsch«, funkt Pröpper dazwischen. Der Hausmeister schenkt ihm keine Beachtung. Stattdessen schaut er Wehling misstrauisch an. »Worauf willst du hinaus, du Waschweib?« Pröpper muss zugeben, dass er sich diese Frage auch stellt. »Herr Richter, darf ich Sie fragen, wo Sie gedient haben?« Im nächsten Moment fallen zwei Groschen. Einer bei Pröpper, der andere bei Hausmeister Richter. »Weißer Jahrgang«, sagt Wehling mit einem leisen Unterton von Genugtuung in der Stimme. Pröpper hat begriffen und schlägt in dieselbe Kerbe. »Na klar, der Herr Obersturmanführer waren zu jung für den Führer und zu alt für die Bundeswehr.« »Es hat leider nicht mal für den Volkssturm gereicht«, ergänzt Wehling. »Was meinen Sie, ob Ihre Kegelbrüder aus der Verwaltung mit einem Ungedienten auf die Bahn gehen würden?« fährt Pröpper fort. »Ich glaube das nicht. Sind doch alles ehemalige Frottschweine.« Richter sagt kein Wort. Aus seinem Gesicht ist alles Blut gewichen. Es ist jetzt grau wie sein Kittel. »Herr Richter, ich denke, Sie werden zustimmen, wenn wir unsere Geschäftsbeziehungen neu ordnen.« Wehling hat die Hände auf den Rücken gelegt und nickt dem Hausmeister aufmunternd zu. »Sie werden sich freuen zu hören, dass wir Sie entlasten wollen. Sie sind in Zukunft von der Verantwortung befreit, in den oberen Etagen des Schwesternwohnheims die Einhaltung der Hausordnung überwachen zu müssen. Sie werden nur noch dafür Sorge tragen, dass alle Sicherungen in diesem Hause tadellos funktionieren und stets Ersatzexemplare in ausreichender Zahl vorhanden sind. Im Gegenzug behalten wir für uns, dass Sie nie in Ihrem Leben eine Kaserne von innen gesehen haben.« Pröpper kommt aus dem Staunen über seinen besten Freund nicht heraus. In der letzten Nacht mit Heike 3 muss wirklich irgendwas Besonderes vorgefallen sein. Zwar hat er schon öfter erlebt, wie sich das Nervenbündel Wehling kurzzeitig in ein Schlitzohr und schnell auch wieder zurückverwandelt hat, aber solch einen Auftritt hat er noch nie hingelegt. Der ergraute Hausmeister ist darüber nicht weniger fassungslos. »Das könnt ihr doch nicht machen, Jungs«, stammelt Richter. »Wir haben uns doch immer so gut verstanden.« »Auf gute Zusammenarbeit«, sagt Wehling versöhnlich und steckt dem Hausmeister die 4 Fläschchen Eierlikör in die Kitteltasche. Es waren die Drückeberge aus der Feder des dicken Max in Magical Mystery Mix in der Untersektion Das Weitere ist dicker als das Voraufgegangene. Wir hören uns wieder am 4. Dezember um 22 Uhr. Das Programm steht noch nicht so haarscharf fest. Schaut doch einfach nach unter www.mmmx.de. Dort erfahrt ihr das Programm. Einen wunderschönen, nicht allzu tristen November wünschen der dicke Max am Mikrofon und Magical Mystery Mix Mastermind Kurt Maninuk an den Reglern, die die Welt beschallen. Gute Nacht.